Bei der Colonia Dignidad handelt es sich um eine deutsche Sektensiedlung in Chile, die aber ihre Anfänge natürlich schon vorher in Deutschland hat. Paul Schäfer, der eine zentrale Leitfigur des Ganzen ist, gründet kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs verschiedene christliche Jugendgruppen, hat verschiedene Freizeitausflüge mit Kindern organisiert und im Zuge dessen eben eine eigene sektenähnliche Gemeinschaft aufgebaut. Und schon früh werden Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs erhoben und es kommt tatsächlich sogar zu einer Anklage vor Gericht wegen Vergewaltigung in zwei Fällen. Also ihm wurde vorgeworfen, zwei Jungen missbraucht zu haben. Und infolgedessen flüchtet er eben nach Chile und nimmt viele AnhängerInnen aus seiner evangelikalen Gemeinschaft mit. Dort in Chile, in Parral, siedelt sich diese Gemeinschaft auf einem abgeschotteten Gelände an, errichtet dort über mehrere Monate eine eigene Siedlung. Vielleicht in dem Kontext schon mal wichtig zu erwähnen ist, dass im Zuge dessen viele Kinder mit nach Chile entführt werden. Den Eltern wird eben gesagt, dass es lediglich ein Freizeitausflug ist nach Belgien, glaube ich. Und tatsächlich ist es aber dann natürlich so, dass die Kinder nicht mehr zurückkommen und es den Eltern auch gar nicht mehr möglich ist, Kontakt aufzubauen. Und in Chile ist dann eben der eigentliche Beginn der Sektenkolonie, wie sie viele eben heute auch kennen. Sie ist eben gekennzeichnet durch ganz massive Zwangsarbeit, die Mitglieder der Sekte verrichten mussten. Sie mussten natürlich bei der Errichtung der Siedlungen mithelfen, auf dem Feld arbeiten, innerhalb des Krankenhauses, das dort errichtet wurde, gerade um eben nach außen hin so einen gemeinnützigen Charakter zu wahren. Es wurde ja immer gesagt, dass der chilenischen Bevölkerung mit dem Krankenhaus geholfen werden soll. Gerade die Kinder und Jungen waren massiven sexuellen Missbrauch ausgesetzt, wurden unter Drogen gesetzt, gerade um sie eben auch für den sexuellen Missbrauch fügig zu machen. In dem Kontext nochmal ganz wichtig ist, deutlich zu machen, ist eben, dass die Colonia Dignidad auch einen ganz komplexen Überwachungs- und Sicherheitsapparat hatte, sodass es den Leuten eben auch nicht möglich war, zu flüchten. Sie wurden dann eben unter massiver Gewalteinwirkung zu Gehorsam gezwungen und konnten sich dem eben auch nicht entziehen. Bevor es weitergeht, würde ich vielleicht noch auf einen kleinen Aspekt aufmerksam machen wollen, und zwar, dass eben die Gewalt nicht nur von Paul Schäfer und seiner relativ kleinen Führungselite ausgeübt wurde, sondern dass ein ganz massiver, wichtiger Herrschaftsfaktor natürlich auch die Gewalt untereinander war, die Paul Schäfer bewusst eingesetzt hat.
Also einen gewichtigen Bedeutungszuwachs konnte die Kolonie nach dem Putsch des Generals Augusto Pinochet verzeichnen, der 1973 die demokratisch gewählte Regierung von Salvador Allende beseitigte und in diesem Zuge sehr schnell auch so ganz grundsätzliche Säuberungsaktionen innerhalb der Bevölkerung und vor allen Dingen eben linker und gewerkschaftlicher Bewegung durchgeführt hat. Da in dem Rahmen kam es dann unter anderem zu der Einrichtung von sehr großen Konzentrations- und Folterlagern, wie beispielsweise sehr bekannt ist das Estadio Nacional, aber eben auch vieler kleiner dezentraler Folterkeller sozusagen, von denen dann die Colonia Dignidad einer wurde. Dort hat der chilenische Geheimdienst DINA systematisch oppositionelle, studentische, gewerkschaftliche, indigene, linke Aktivistinnen im Allgemeinen foltern lassen. Zum anderen auch Waffenproduktion wurde auf dem Gelände der Kolonia durchgeführt. Das zerbröselte dann alles so langsam im Zusammenhang auch mit dem Zusammenfall der Pinochet-Diktatur, die sich dann genötigt sah, 1989 schlussendlich in einem Volksreferendum denn darüber abstimmen zu lassen, ob ihre Herrschaft weitergeführt werden sollte oder nicht. Und bereits vorher hatte die Colonia so gewissen gesellschaftlichen Entwicklungen vorgegriffen und sich eben auch umbenannt. Das war dann schon ein Jahr zuvor, 1988 in Villa Baviera. Und konnte dann unter diesem Namen eben mehr oder weniger bis heute fortbestehen. Das ist dann so quasi die dritte Phase nach der Diktatur, in die sich so die Geschichte der Kolonien ein bisschen einteilen lässt. Und dazu sei nur gesagt, dass eben auch quasi über den Zusammenbruch der Diktatur hinaus da Netzwerke nach wie vor Täterinnen und Täter der Kolonien und ihre Verflechtungen schützen konnten.
Ihr habt jetzt schon über verschiedene skandalöse, menschenverachtende Dinge gesprochen, die auf dem Grundstück der Colonia Dignidad verübt wurden, und auch über die Verstrickungen zur chilenischen Diktatur zur damaligen Zeit. Welche Ideologien stehen denn hinter der Sekte?
Also grundsätzlich muss man, glaube ich, einmal vorwegschieben, dass eben viele Forschungsansätze zur Colonia Dignidad gibt, die aber im Großen und Ganzen einfach noch nicht vollständig ausgereift sind. Und das führt eben dazu, dass man keine absolute Antwort darauf geben kann. Das sollte aber auch gar nicht das Ziel sein. Man sollte halt erstmal versuchen, das Ganze überhaupt in seiner Grausamkeit zu begreifen. Und dafür gibt es eben schon ein paar Sachen, die man dazu sagen kann. Relativ zentral ist dabei der Begriff des Klerikalfaschismus, den nicht nur wir recht passend finden, um die Verbrechen zu beschreiben, sondern der auch mittlerweile relativ allgemein Anwendung findet, wenn es um die Colonia Dignidad geht. Und man hört ja schon ein bisschen raus aus dem Wort Klerikalfaschismus, da stecken so ein bisschen zwei Begrifflichkeiten drin. Und es ist dabei natürlich total wichtig, das zusammenzudenken, weil eins alleine schafft es eben nicht, das ideologische Konstrukt hinter der Colonial Identität aufzugreifen. Beides zusammen ermöglicht es einem doch ein bisschen mehr. Der Faschismus an der Stelle ist etwas, was sich eben jetzt in spezifisch modernen Gesellschaften etabliert, beziehungsweise der Faschismus, wie man ihn in modernen Gesellschaften kennt. Und diese modernen Gesellschaften würde man dann heute auch als kapitalistische Gesellschaften beschreiben, die aufgrund ihrer wesentlichen Strukturmerkmale strukturell Ungleichheit produzieren. Und dabei ist es eben so, dass diese strukturelle Ungleichheit nicht einfach nur da ist, sondern natürlich von den Individuen in realen Missständen, aber auch irgendwie Schieflagen aufgegriffen wird und dabei der Versuch besteht, darauf eine Antwort zu finden. Meistens kann man diese Antwort eben nicht aus den Strukturen des Kapitalismus selber heraussuchen, weil dieser halt oft unvermittelt funktioniert. Und deswegen etabliert sich so ein bisschen die Funktion des Faschismus als so eine reaktionäre Gegenantwort auf genau diese Missstände und Schieflagen, die durch die Individuen empfunden werden. Und so muss man sich die Kolonialität auch vorstellen. Ein autoritäres Kollektiv, was sich vermeintlich gegen einen projizierten äußeren Feind abschottet, der für die eigenen Miseren verantwortlich ist. Und das sind zum Beispiel so zentrale Leitbilder, die man auch aus den klassischen faschistischen Gemeinschaften aus dem 20. Jahrhundert kennt, der Antikommunismus, starker Antisemitismus, Rassismus, aber auch ein ganz, ganz heftiger Sexismus. Und diese autoritäre Sekte verspricht dann eben quasi in sich eine Heilung. Das kann sich auch sehr, sehr gut versinnbildlichen, weil die Kolonie tatsächlich eine Kolonie mit Mauern und Zäunen drum war, abgeschotteter Bereich, der gegen dieses Äußere steht. Da ist halt ganz, ganz interessant, sich jetzt den Klerikalismus in Bezug auch auf diese Heilung spezifisch anzugucken, weil der stellt halt eigentlich auch nochmal heraus, dass es sich nicht eben einfach nur um den klassisch-ideologischen Faschismus gehandelt hat, in dem quasi eine Volksgemeinschaft einen gewählten Führer herstellt, der quasi als auch gewählter Vertreter gesehen wird, sondern Paul Schäfer eben ein religiöser Führer war. Legitimation der Masse, sondern seine Legitimation durch Gott. Die hat ihm quasi halt einfach einen ganz, ganz anderen Herrschaftscharakter gegeben, der ihn auch nochmal viel, viel personeller macht. Diese gottgegebene Herrschaft drückt sich dann eben halt zum Beispiel auch sehr, sehr stark an seinen eigenen Predigten aus, die er quasi ja zur Anwendung von der Gewalt, die es dann da gab und halt quasi Legitimierung dessen benutzt hat.
Schaut man sich also diese Begriffskonstellation an, dann muss man sich bewusst machen, dass es zwar Personen gab, die ideologisch an Paul Schäfer und auch dem Faschismus hingen, aber auch eben Personen, die überhaupt keine Wahl hatten, sich gegen die Kolonialität zu entscheiden. Sie waren von massiver Gewalt betroffen, konnten nicht fliehen oder sich in irgendeiner anderen Art und Weise dem Ganzen widersetzen.
Ich würde vielleicht noch einmal kurz darauf eingehen, dass natürlich auch die patriarchalen Strukturen innerhalb der Colonia Dignidad ganz zentral sind. Wir finden eben eine klare Geschlechtertrennung vor. Männer und Frauen haben eben an unterschiedlichen Orten geschlafen und gelebt. Eine massive Geschlechterhierarchie natürlich auch. Wie vorhin erwähnt, wurden die Mitglieder der Sekte ja ständig überwacht und einige Aufzeichnungen sind bis heute tatsächlich auch noch verfügbar. Und man hört da eben teilweise auch die Reden von Paul Schäfer selbst, aus denen dann eben eine massive Abwertung von Weiblichkeit, eine Verteufelung von Weiblichkeit tatsächlich direkt auffällt. Und darüber hinaus gab es massiv frauenverachtende Rituale innerhalb der Colonia Dignidad. Zum Beispiel so Prügelrituale, bei denen eben im Rahmen von Versammlungen Frauen vorgeführt und verprügelt wurden. Darüber hinaus ist noch die sexuelle und sexualisierte Gewalt gegen Jungen, aber auch gegen Frauen zu nennen, die nur selbst später erst darüber gesprochen haben. Deshalb ist das etwas, also gerade über die Vergewaltigung an Frauen wird heute wenig berichtet.
Was da nochmal relativ zentral auch mit rauskommt, ist halt eben diese Kontrolle über die Sexualität, die von Paul Schäfer ausging. Was man sich vorstellen muss und was quasi auch von Dieter Meier, ein Referent, den wir in der ersten Veranstaltungsreihe dabei hatten, der auch jetzt wieder referieren wird, relativ zentral rausgestellt wurde: Besitzt du die Kontrolle über die Sexualität eines Menschen, besitzt du über die Kontrolle über den Menschen selbst. Sexualität ist nicht nur einfach nur Sex oder Liebe, sondern grundsätzlich ist quasi der Mensch als Triebwesen erstmal darauf runtergebrochen, dass er als all seine Handlungen kanalisierte Triebenergien sind, also Energien, die sich aus den Triebstrukturen ableiten. Das heißt, dass jegliche Herstellung von Leistung, ob es jetzt Arbeit, Beziehung oder Kultur sei, sich grundsätzlich aus diesen Strukturen ableiten. Das heißt, eine Kontrolle dessen, wie man die Sexualität dann jetzt in unserer Gesellschaft kennt, bedeutet eine Kontrolle über das Wesen selbst. Und das ist halt so ein ganz, ganz rigider Zugriff, super zentral, um solche Machtapparate, wie er ihn dann quasi am Ende herstellen konnte, herstellen zu können.
Ja, und diese massiv unterdrückte Sexualität wird auch in den Schilderungen der Betroffenen deutlich, die zum Beispiel beschreiben, dass sie ihr Leben lang gar nicht getraut haben, sich irgendwie ihren Körper näher anzugucken, die teilweise gar nicht wussten, wie ihre Geschlechtsorgane ausgeformt waren. Und vielleicht kurz als Hintergrund, es war so, dass natürlich die Mitglieder der Sekte eben auch gefoltert wurden. Es wurden Zwangssterilisationen durchgeführt Und Frauen berichten eben, dass sie bei diesen Zwangssterilisationen zum Beispiel das erste Mal überhaupt bemerkt haben, dass sie eine Vagina haben. Darüber hinaus wurde zum Beispiel auch erzählt, dass auch nach dem Verlassen der Sekte einige Erwachsene immer noch nicht wussten, wie man überhaupt Kinder kriegt und sowas. Das heißt, das ganze Thema Sexualität war eben massiv unterdrückt. Man hat darüber nicht gesprochen, man durfte sich darüber nicht austauschen.
Ja, diese Ideologien, die ihr jetzt beschrieben habt, auch unter anderem das Patriarchat, Kapitalismus und faschistoide, klerikale Richtungen, bestehen immer noch fort und vor allem zur damaligen Zeit, zur Zeit der Pinochet-Diktatur, war das ein Instrument, das auch genutzt wurde, die Colonia, um dort die Diktatur mit zu stabilisieren. Welche Funktion hatte denn die Colonia für die Pinochet-Diktatur damals?
Zum einen war die Colonia eben ein Folterlager, das eben vom chilenischen Geheimdienst genutzt werden konnte. So, vielleicht vorab muss man sagen, dass es auch schon vor dem Putsch Kooperation und Zusammenarbeit der Colonia mit ultrarechten, rechtsextremen Institutionen und Parteien gab. Das zahlte sich dann eben gewissermaßen nach dem Putsch aus. Das Pinochet-Regime nutzte es eben zum einen als Folterlager, aber eben auch, um teilweise Waffen und auch Giftgas auf dem Gelände der Colonia zu produzieren. Da kommen dann auch gewisse Verstrickungen mit der BRD zum Tragen. Unter anderem gab es da die Figur des ehemaligen SS-Offiziers und Waffenhändlers Gerhard Mertins, der mehrmals die Colonia besucht und bis heute nicht so hundertprozentig klar ist, inwiefern eben da auch Verstrickungen in andere politische Felder bestehen. Und an dieser Figur, die natürlich gewissermaßen ein Extremfall ist, aber auch sehr zentral ist, weil Gerhard Mertens unter anderem auch den Freundeskreis der Colonia Dignidad gegründet hat und diesem Freundeskreis auch teilweise CSU-Politikerinnen und Politiker angehörten und da durch diese Verbindung oder auch durch andere Verbindungen und auch eine generelle Nähe von CSU-Kreisen zur Pinochet-Diktatur die Colonia da so eine Form von Mittlerfunktionen übernehmen konnte, aber auch grundsätzlich eben, wie gesagt, dem Pinochet-Regime ideologisch auch sehr eng verbunden war, was sich unter anderem zeigt in einem 2005 auf dem Gelände der Colonia gefundenen Karteikartenarchiv, das dort vergraben wurde. Zudem forschten momentan auch der eben von Norik schon erwähnte Dieter Meyer zusammen mit dem Chilen Luis Narvaez und wird zu dieser Forschung und zu den Erkenntnissen aus diesem Karteikartenarchiv auch im Rahmen der dritten Veranstaltung, die wir anbieten, genauer was zu sagen. In diesem Karteikartenarchiv fanden sich auf jeden Fall sehr viele Verhörprotokolle, also 45.000 Karten waren es wohl, Daten, die dort vermerkt waren. Und neben Verhörprotokollen haben aber auch die der Colonia dort versucht, akribisch gewisse feindliche Netzwerke und Strukturen zu durchleuchten, eben anhand dieser Verhörprotokolle da gewisse Theorien aufzustellen, wie denn Dinge zusammenhängen könnten und so. Auch, dass es also vergraben wurde und nicht etwa verbrannt oder so, wobei es sich ja schon um sehr sensible Daten handelt, zeigt auch, wie sehr da teilweise noch der Glaube und Wille zu erkennen war, dass es sich möglicherweise nochmal lohnen würde, dieses Karteikartenarchiv dann auch nochmal auszugraben.
Um den Blick jetzt mal zurück auf Deutschland zu werfen, weil ihr ja auch hier die Veranstaltungsreihe macht, weil wir auch hier mit Verantwortung tragen für das, was in Chile passiert ist. Hier kam es auch zustande, dass es Verbindungen gab von der Colonia Dignidad zum Geheimdienst beispielsweise. Hartmut Hopp war der Sektenarzt auf der Colonia, dem etliche Verbrechen vorgeworfen werden und zugeschrieben werden und der auch in Chile schon verurteilt wurde zur Vergewaltigung und 5 Jahren Haft und dann fliehen konnte nach Deutschland und hier seiner Strafe somit entgehen. Auch die Berichterstattung in Deutschland war mal wieder sehr verzögert. Die Öffentlichkeit verpasste auch den Moment damals. Wir sehen hier auf jeden Fall das Versagen von deutscher Justiz, Medienlandschaft und der zivilen Öffentlichkeit, von PolitikerInnen etc. Habt ihr denn das Gefühl, dass die Verstrickungen in Deutschland, und vielleicht könnt ihr die auch nochmal ein bisschen klarer machen, denn heutzutage im Bewusstsein irgendwie angekommen sind?
Im Kontext der Colonia Dignidad hört man viel Kritik, zum einen an der deutschen Botschaft, die auch sehr richtig ist. Denn die deutschen Botschafter in Chile hätten natürlich hinter die Kulissen der Colonia schauen müssen und haben das eben bewusst nicht getan und die Kolonie über Jahrzehnte hinweg gedeckt. Nicht zuletzt aufgrund dessen, dass sie eben auch gestochen wurden und viele Waren, die in der Colonia produziert wurden, geschenkt bekommen haben, dort Urlaub gemacht haben und ja dementsprechend nie kritische Nachforschung angestellt haben. Darüber hinaus hatte die Colonia Dignidad, und das ist auch wichtig zu erwähnen, auch eine Lobby unter deutschen Abgeordneten, gerade aus dem Bereich der CDU, CSU, die sie eben auch trotz der Vorwürfe lange Zeit über gedeckt haben und bis heute ihre Position nicht wirklich aufgearbeitet haben. Und was natürlich darüber hinaus ganz wichtig zu kritisieren ist, ist, dass trotz dessen, dass sehr früh schon bekannt wurde, was für menschenverachtende Verbrechen in der Kolonie begangen wurden, deutsche staatliche Akteure nicht nur in Chile, sondern grundsätzlich eben nicht gehandelt haben. Gerade Amnesty International hat sehr früh darauf aufmerksam gemacht, was innerhalb der Kolonie passiert, hat das öffentlich gemacht, hat Druck aufgebaut auf staatliche Akteure, die einfach nicht darauf reagiert haben. Es war eben so, dass die deutsche Botschaft meinte, es sei alles in Ordnung, die Vorwürfe seien haltlos und damit war die Sache abgehakt. Und das ist natürlich was entsetzlich ist, gerade wenn man bedenkt, dass schon zu Beginn so viele Kinder nach Chile entführt wurden, von denen man lange Zeit über nichts mehr gehört hat. Dazu kommt natürlich auch, dass, und das hast du selber in der Frage ja gerade auch schon erwähnt, tatsächlich so gut wie keine ernstzunehmende juristische Aufarbeitung stattgefunden hat. Täter leben jetzt wieder in Deutschland, wurden nicht belangt für das, was sie getan haben. Es wurden keine Ermittlungen angestellt. Du hast selber aber gerade noch mal als Frage hinten rangestellt, ob wir das Gefühl haben, dass das Thema im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist. Das Gefühl haben wir leider nicht. Die Veranstaltungsreihe haben wir eben gerade deshalb organisiert, weil wir eben trotz des massiven Ausmaßes an Gewalt, das innerhalb der Colonia Dignidad begangen wurde, das Gefühl haben, dass das Thema eben überhaupt nicht in der Öffentlichkeit angekommen ist. Dass viele Menschen wahrscheinlich mit dem Begriff auch gar nichts anfangen können. Es ist natürlich so, dass Entwicklungen auch angestoßen wurden in den letzten Jahren. Also es gibt mehr Forschungsprojekte zu dem Thema, was natürlich schon mal ein guter Anfang ist. Gerade auch durch die Filmproduktion ist das Thema, glaube ich, auch noch mal mehr in die Öffentlichkeit gekommen. Es gibt zum Beispiel einen Spielfilm mit Emma Watson und Daniel Brühl, der wahrscheinlich einigen Leuten was sagen wird, die natürlich auch so einige Denkanstöße geleistet haben, die man aber gleichzeitig natürlich auch problematisch beäugen muss, da das ja natürlich auch Nachteile birgt, wenn so eine Aufarbeitung primär durch kommerzielle Interessen geleitet wird.
Was wäre da euer Vorschlag? Mit der Veranstaltungsreihe versucht ihr ja auch schon, eine breitere Öffentlichkeit zu schaffen und zu erreichen. Wie kann denn eine Erinnerungskultur hier in Deutschland entstehen, damit das Bewusstsein dafür wächst? Oder vielleicht auch, was gibt es da schon?
Also ich glaube, dass es dafür erstmal notwendig ist, dass tatsächlich erstmal eine Reflexion der eigenen Mitschuld durch staatliche Akteure erstmal passieren muss und auch öffentlich, dass tatsächlich auch diese juristische Aufarbeitung endlich angeregt werden muss, bevor man von einer vernünftigen Erinnerungskultur sprechen kann. Aber es gibt natürlich auch schon Projekte dazu, die sehr unterstützenswert sind. Zum einen gibt es ein Oral History Projekt, das an der Freien Universität Berlin angesiedelt ist. Dort werden verschiedene Betroffene interviewt und diese Interviews werden dann eben transkribiert, übersetzt, wissenschaftlich aufgearbeitet und sollen dann am Ende in eine Art Archiv eingepflegt werden, das dann natürlich auch der Öffentlichkeit zugänglich sein soll und durch das es dann eben möglich werden soll, sich selber anhand der Biografien der Betroffenen mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was aber natürlich auch wichtig ist, ist für eine angemessene Erinnerungskultur erstmal natürlich auch mehr Aufklärungsarbeit zu leisten, wozu wir natürlich mit unseren Veranstaltungsreihen auch was beitragen wollen. Aber darüber hinaus ist ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen, dass natürlich viel wichtige Arbeit passiert ist, dass es viel gute Literatur zu dem Thema gibt. Ich würde da an ein gutes Einführungsbuch von Dieter Meyer verweisen wollen, auf Colonia Dignidad, auf den Spuren eines deutschen Verbrechens in Chile, in dem er eben sehr gute Einblicke in die Entwicklung der Kolonie, ihre Herrschaftsstrukturen, das Leben innerhalb der Sekte ermöglicht. Genau, und sehr, sehr umfassend auf das Thema eingeht. Oder zum Beispiel auch auf die Frauenprotokolle von Heike Rittel, in denen sie eben über Jahre hinweg mit betroffenen Frauen ihre Lebensgeschichten aufarbeitet. Darüber hinaus ist uns aber natürlich auch ein Anliegen, darauf aufmerksam zu machen, dass auch gesellschaftliche Verhältnisse grundlegend hinterfragt werden müssen. Das heißt natürlich, dass man sich zum einen mit Deutschland in der Nachkriegszeit auseinandersetzen muss, mit den faschistischen Potenzialen, die eben auch nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis heute fortbestehen. Woher kommt das eigentlich? Wie kann sich das bis heute durchziehen? Wo liegen eigentlich die Ursachen dieses faschistischen Gedankenguts? Man muss sich mit patriarchalen Strukturen auseinandersetzen, die natürlich nicht erst mit der Colonia Dignidad entstanden sind, sondern natürlich auch ein gesellschaftliches Fundament haben. Das sind alles Dinge, die eben im Kontext der Colonia Dignidad natürlich auch aufgearbeitet werden müssen.
Zur Veranstaltung. Im Zeitraum vom 24. bis zum 30. November habt ihr 3 Online-Veranstaltungen organisiert. Könnt ihr noch mal was zu den 3 Veranstaltungen sagen?
Ja, unsere Veranstaltungsreihe startet am 24.11. mit einem Vortrag von Jan Steele und Ute Löning, die über das strukturelle Versagen politischer und juristischer Aufarbeitung sprechen werden, in Deutschland, aber auch in Chile. Am 26. November folgt dann ein Vortrag von Elke Griglewski und Maike Dreckmann-Nielen über die Hürden bei der Errichtung einer Gedenkstätte auf dem Gelände der Villa Baviera und allgemein über die Konflikte bei der Etablierung einer ja angemessenen Erinnerungskultur, die allen betroffenen Gruppen gerecht wird. Dann noch eine dritte Veranstaltung, die mit Dieter Meier, Luis Narváez und Erik Zott stattfinden wird, die dann nochmal die Funktion der Colonia Dignidad innerhalb der Militärdiktatur beleuchten werden und gerade auf das Karteikartenarchiv, das Nils vorhin etwas ausführlicher beschrieben hatte, dann eingehen werden. Alle Veranstaltungen finden digital statt, abends um 19 Uhr und werden tatsächlich auch simultan übersetzt. Das heißt, sie sind dann am Ende auf Deutsch und auf Spanisch hörbar.
Wen wollt ihr denn mit eurer Veranstaltungsreihe erreichen und wie habt ihr Werbung gemacht?
Wie wir Werbung gemacht haben, das kann man sich natürlich jetzt mal aktuell relativ schwer vorstellen, sonst wäre es klassischerweise für uns so gewesen. Wir haben viel plakatiert, haben natürlich auch viel einfach darüber geredet und das Leuten erzählt, aber natürlich auch viel Online-Werbung gemacht. Und jetzt gerade muss ich natürlich irgendwie viel überlegen müssen, dadurch, dass das ganze Format sich angepasst hat, ursprünglich alles natürlich live geplant war und jetzt alles auf Online-Veranstaltungen umgemünzt werden musste, dass sich damit natürlich auch so ein bisschen das Bewerbungskonzept geändert hat. Wir haben halt natürlich dann eigentlich hauptsächlich online beworben, versucht es da möglichst weit zu verbreiten. Und dadurch, dass wir jetzt auch erstmal mit einem simultanen Dolmetschungskonzept aufgewartet sind, natürlich auch in Chile, aber auch Lateinamerika zu verbreiten, da mitzubewerben, hauptsächlich halt über Facebook und andere soziale Medien, aber auch unsere Website, welche Menschen wir damit erreichen wollen, ist eigentlich eine Frage, die man natürlich am liebsten beantworten möchte mit alle Leute. Alle Leute sollen sich für dieses Thema interessieren und versuchen dafür Bewusstsein zu entwickeln. Und darum geht es natürlich auch so ein bisschen. Natürlich unsere Veranstaltungsreihe jetzt schon ein bisschen weiterführend. Sie behandelt schon sehr, sehr spezifische Themen, die auch ein bisschen darauf aufbauen, dass wir natürlich im letzten Jahr schon unsere erste Veranstaltungsreihe hatten. Aber alle Veranstaltungen sind so strukturiert, dass man einen kleinen Einstieg in die Colonialität bekommt, dass man grundsätzlich immer einen Zugang zu dem Thema bekommen wird, auch wenn man sich quasi noch nie damit beschäftigt hat. Wenn man sich quasi da schon vielleicht aber auch für ein bisschen Vorwissen interessiert, gibt es auch auf unserem YouTube-Kanal Colonialität Asta LUH. Da findet man zum Beispiel auch den Einführungsvortrag, den wir heute schon mehrfach erwähnt haben, der einem nochmal so in der Stunde die ganz wesentlichen Aspekte der Colonialität mit nennen kann.
Vor was für weitere Herausforderungen wurdet ihr denn gestellt, durch das neue Format jetzt das Ganze online zu gestalten?
Unser Hauptaspekt, und das ist irgendwie so der, den wir einfach als linke Personen uns auch so zuschreiben, ist die Möglichkeit zu bieten, überall gesellschaftliche Missstände aufzuklären. Und das funktioniert nun mal leider, beziehungsweise guterweise immer am besten in Präsenz. Vermitteln gerade ein Thema, was Punkt zum einen wirklich, wirklich krass ist, an vielen, vielen Stellen sehr, sehr nahe geht und einfach wirklich sehr dramatische, historische Ausformungen angenommen hat. Und das quasi in einem Online-Rahmen so rüberzubringen, wie es möglich wäre, das offline zu vermitteln, ist schon mal eine riesige Hürde, vor der man steht. Und eben dieser Aspekt, der bei uns aufsteht, nämlich über Aufklärung potenziell Mündigkeit herzustellen, dann eben diese Leute weiter aufklären können, weiter die Möglichkeit haben, das Wissen über die Kolonien dazu verbreiten, ist natürlich durch so ein Online-Format in vielen Teilen ein bisschen eingeschränkt. Es wird sich natürlich zeigen, wie gut das trotzdem besucht sein wird, wie viele Leute sich dafür interessieren. Das hat uns zum Beispiel nämlich auch letztes Jahr, wenn man es mal im Kontrast sehen will, relativ stark überrascht. Wir hatten mindestens 100 TeilnehmerInnen pro Veranstaltung. Das war für uns wirklich ein großer Erfolg und hat auch nochmal gezeigt, wir müssen dieses Format definitiv weiter umsetzen.
Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass das Online-Format natürlich auch nicht nur Nachteile hat, sondern auch viele Vorteile. Und zwar wird es dadurch ja erst möglich, dass tatsächlich auch chilenische ReferentInnen sich einschalten können oder dass wir tatsächlich auch mit Leuten, die in Chile oder in anderen Ländern Lateinamerikas zu dem Thema arbeiten, uns eben auch austauschen können. Das wäre sonst natürlich nicht möglich gewesen und dass sich natürlich auch chilenische Betroffene oder Angehörige einschalten können, ihre Perspektiven, auch wenn in einem begrenzten Rahmen, eben auch kundtun können. Und das sind Dinge, die wir natürlich auch sehr positiv sehen.
Ja, ich finde es ein tolles Projekt und ich glaube, ihr seid auch ganz schöne VorreiterInnen, das hier so in einem Großformat mehr oder weniger zu verbreiten und zu veranstalten. Wo können sich denn jetzt die HörerInnen weiter erkundigen?
Einmal haben wir einfach ganz normal eine Facebook-Seite, Colonia Dignidad Asta LUH. Da haben wir auch unsere Veranstaltungen mit eingestellt und da sind wir immer up to date. Wir haben natürlich auch eine eigene Website, colonia.asta-hannover.de. Darunter findet man auch alle aktuellen Termine, alle aktuellen Veranstaltungen. Da können auch die alten Vorträge gefunden werden, aber auch zum Beispiel Materialien zum Selbstausdrucken, falls man in seiner oder ihrer Stadt noch Flyer oder Plakate verteilen möchte.
Liegt euch noch was auf dem Herzen, was ihr gerne thematisch vielleicht nochmal loswerden wollt?
Vielleicht der Punkt, dass unsere Veranstaltungsreihe gerade auch in einem Zeitraum stattfindet, der auch für Chile selber relativ entscheidend ist. Ich habe ja vorhin schon kurz ein bisschen was dazu erzählt, wie lange eigentlich die Colonia bzw. die Villa Baviera, ihre Nachfolgeorganisation, in Chile noch bestehen konnte, unbehelligt weitestgehend. Viele Dinge haben sich da dann sehr langsam geändert und auch sehr ungenügend. Bestimmte Kontinuitäten lassen sich eben auch noch heute ablesen, indem zum Beispiel der aktuelle chilenische Präsident im letzten Jahr einen Innenminister berufen hat, der ausgewiesener Befürworter und Unterstützer der Colonia Dignidad war und dann im Rahmen dieser in Chile im letzten Jahr aufgebrandeten Proteste und des jetzt gerade stattgefundenen Referendums über die Schaffung einer neuen Verfassung, da eben in Chile selber auch wahnsinnig viel in Bewegung ist und sich eben auch Diskurse dahingehend entwickeln, eben dieses Erbe der Diktatur nun wirklich einmal restlos und ungeschönt und vollständig aufzuklären und eben auch Personen zur Rechenschaft zu ziehen. Die Diskussion um eine Gedenkstätte, der wir uns ja in der zweiten Veranstaltung widmen möchten, fällt da eben genau rein. Also unterschiedliche Interessen, quasi alte reaktionäre Seilschaften aus der Zeit der Diktatur und eben die progressiven sozialen Bewegungen, die momentan versuchen, Chile zu verändern, da eben den Interessenkonflikt auch über die Colonia führen. Das ist eben super spannend, also gerade in dieser Zeit eben da auch einen Beitrag zu leisten zu können. Und es ist eben wichtig, sich die Proteste in Chile und die wirklich schwierige Situation der Bevölkerung unter einer Verfassung, die nach wie vor aus der Diktatur kommt, beispielsweise vorzustellen.